Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Thema diesmal Austeritätspolitik. Und darüber rede ich mit der Professorin für empirische Wirtschaftsforschung von der RWTH Aachen. Das ist Almut Baller. Hallo, Frau Baller.
Hallo.
Wenn ich Austeritätspolitik höre, denke ich immer direkt an zwei Dinge. Einmal an Griechenland, das nach der Finanzkrise von 2008 dermaßen sparen musste, dass Athens Hafen, also Piräus, heute den Chinesen gehört. Und dann denke ich an Berlin, da lebe ich und das war um die Jahrtausendwende dermaßen pleite, dass es heute in der Stadt kaum noch bezahlbaren Wohnraum gibt, weil die Stadt große Teile ihrer landeseigenen Wohnungen verkauft hat. Gleichzeitig habe ich aber dann auch meine Mutter im Kopf, die immer gesagt hat, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Jetzt hat Griechenland und Berlin, die haben in der Not gespart. Wer hat denn jetzt eigentlich recht, meine Mutter oder die Politik?
Ja, das ist eine ganz schwere Frage gleich am Anfang. Also beide haben recht. Ne? Wie so häufig liegt die Wahrheit, denke ich, immer dazwischen. Man darf nicht zu viel sparen, vor allem nicht, wenn man sich damit viel kaputt spart. Das ist ja das schöne Beispiel Berlin. Ne? Oder man holt sich Probleme ins Haus, die man vielleicht auch nicht so abschätzen konnte, aber die man vielleicht sonst nicht hätte, wenn man nicht so stark gespart hätte, wie am Beispiel von Piräus. Aber es ist natürlich trotzdem richtig, dass man in guten Zeiten zurücklegen sollte. Das ist ja eigentlich der Ausspruch ihrer Mutter. Also das heißt tatsächlich, sparen in schlechten Zeiten ist vielleicht nicht immer eine gute Idee, aber sparen in guten Zeiten vielleicht schon, damit man eben was über hat, um Krisen zu stemmen. Also wenn wir jetzt aus Perspektive des Staates denken, dass man eben so schwere Krisen wie die Corona-Krise oder die Finanzkrise oder die Staatsschuldenkrise, das ist ja das griechische Beispiel, eben stemmen kann. Und das kann man natürlich nur, wenn man auch ein bisschen Puffer hat und wenn man da zu viel ausgegeben hat, zu lange und immer während, dann kann das tatsächlich irgendwann problematisch werden.
Jetzt haben wir aber das Problem, dass Staaten nicht unbedingt dazu neigen, in guten Zeiten was zurückzulegen, sondern dann senken die verschenken dann im Grunde Geld.
Ja, das stimmt. Und sie sollten ja auch nicht in dem Sinne sparen, wie Haushalte sparen. Denn sie haben tatsächlich eine etwas andere Budgetrestriktion und sie haben etwas mehr Spielraum. Aber wir sehen schon, dass Staaten, die in sehr starke Schieflage geraten sind, auch eben kein Geld mehr bekommen von anderen Staaten dann, weil irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und wenn man in der Situation erstmal ist, dass man tatsächlich auch keine Finanzen mehr bekommt, also südamerikanische Länder sind da immer ein gutes Beispiel, dann hat man natürlich nichts davon gehabt, dass man nie auch mal ein bisschen geschaut hat, dass man sich einigermaßen konsolidiert.
Und die Staaten, also zumindest so die noch Geld haben, Bundesrepublik Deutschland und sowas, die gehen ja hin und verfolgen so die Idee, sich gesund sparen zu können. Das ist ja auch das, was in Berlin passiert ist damals. Woher kommt die Idee, dass ich ausgerechnet in der Not mich gesund sparen kann als öffentliche Hand, sag ich mal?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, die Idee ihrer Mutter. Ne? Man hat kein Geld, man muss dann irgendwo Abstriche machen und dann macht die Abstriche da, wo es vielleicht am schnellsten geht und am leichtesten geht. Und das ist halt häufig, Berlin ist ein gutes Beispiel, Abstoßen von Besitz, ne, den man hat oder den man irgendwie verwalten muss. Aber das ist, und deswegen ist ja auch ein schönes Beispiel, nicht unbedingt eine gute Idee. Und man darf eben nicht aufhören, sinnvolle Sachen zu finanzieren, die Investitionscharakter haben, die halt in die Zukunft gerichtet sind und die in der Zukunft Probleme bereiten. Da muss man sehr aufpassen. Die Beispiele, die Sie genannt haben, sind ja die besten Beispiele. Wir haben ganz viele andere Beispiele, die wir überall sehen im Land. Bahn, Infrastruktur, Bildung. Das betrifft ja vor allem die AWO, ne, die in vielen Bildungseinrichtungen engagiert ist. Das ist natürlich tatsächlich schwierig. Das ist leichter zu sparen, deswegen macht man das. Man kriegt natürlich auch von Geldgebern, dem Bund, Beispiel von Berlin, oder der Europäischen Union, Beispiel von Griechenland, entsprechend Druck, die Ausgaben zu senken. Und dann macht man das da, wo es am leichtesten ist, ist aber nicht unbedingt da, wo es am sinnvollsten ist.
Ich habe das richtig verstanden. Meine Mutter hätte recht, wenn sie sagen würde, investiere in der Not, dann hast du es bei Zeiten oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken mag.
Ja, also ich würde sagen, für Investitionen gibt es da durchaus eine Ausnahmelogik. Wenn die Sachen sinnvoll sind, also wenn zu viel Ausgaben, muss man natürlich ein bisschen im Blick behalten. Es kann sein, dass man sich zu viel leistet, vor allem auch in guten Zeiten zu viel leistet.
Sie meinen die Freibäder, die in den 70er Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind?
Ja, vielleicht gibt es da eins zu viel. Das kann ja durchaus sein. Ne? Vielleicht gibt es tatsächlich Beispiele für Ausgaben, die einfach zu viel sind. Es gibt gute Beispiele für Kommunen, die von Steuergeldern von Firmen überhäuft werden und sehr großzügig ausgeben zum Beispiel. Ne? Eben genau. Freie Einrichtungen wie Freibäder oder so. Ist auch schön. ne? Haben wir alle was von, aber ist vielleicht tatsächlich das, was man eher einsparen kann, als jetzt in Bildungseinrichtungen zu kürzen.
Folgt diese Idee des Gesundsparens, folgt das irgendeiner bestimmten ökonomischen Theorie eigentlich oder ist das, also wie kommen die da drauf?
Also im Prinzip sind das einfache, ja, wir nennen das Budgetrestriktionen, ne? Also oder das, was Sie auch auf Ihrem Konto haben natürlich, wenn Sie irgendwo in den roten Bereich gehen und das können wir ja alle, ne? Wir können alle unseren Girokredit benutzen oder uns von der Bank Geld leihen, wenn wir Geld brauchen, dann muss man das irgendwann zurückzahlen und wie man diese Rückzahlung finanziert, das ist eben ganz entscheidend dafür, wie viel man sich leihen kann. Und wenn das Zurücksparen immer teurer wird und das wird eben bei sehr stark verschuldeten Ländern irgendwann sehr teuer, diese Refinanzierung. Und war für Deutschland jetzt sehr lange sehr leicht, zum Beispiel diese Refinanzierung. Also da gab es ja tatsächlich Episoden, wo die Bundesrepublik sogar Geld dafür bekommen hätte, dass sie sich was leiht. Davon hängt das eben ab, ob man in der Situation ist, wo man sich gut Geld besorgen kann oder nicht. Und es kann natürlich sein, dass man in der Situation ist, wo man eben dieses mehr nicht ausgeben kann. Und gesund sparen würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber da kann man dann eben einfach tatsächlich nicht mehr machen. Und in die Situation will man gar nicht erst geraten, weil dann muss man tatsächlich Dinge machen, die langfristig schmerzhaft sein können.
Also wenn der Staat so aussieht, als würde er die Kohle nie zurückzahlen, wird ihm auch nie mehr jemand Geld leihen und dann ist es ganz weg, das Geld sozusagen.
So, vielleicht so. Einfach gesagt, ja.
Wenn es Deutschland doch so leicht war, sich zu refinanzieren, also wenn Deutschland sogar Geld dafür bekommen hat, sich Geld zu leihen, warum haben wir das nicht gemacht? Ich meine, es gab neulich vom Deutschen Institut für Urbanistik eine Arbeit, die haben prognostiziert, dass wir allein über die nächsten 6 Jahre fast 300 Milliarden Euro brauchen, um die kommunale Infrastruktur bloß auf Vordermann zu halten. Wir hätten uns doch einfach 300 Milliarden leihen und das Ganze reparieren können, oder nicht?
Im Prinzip schon. Ich glaube, diese Probleme wurden lange nicht gesehen, tatsächlich. Dass diese Ausgaben oder diese nicht getätigten Ausgaben irgendwann mit Wucht zurückkommen, tatsächlich.
Von wem nicht gesehen? Also so Leute wie Sie haben das doch gesehen, oder nicht?
Also wurde ja auch von vielen Ökonomen gesagt, ne, dass es eigentlich günstige Finanzierungsbedingungen gibt und dass man jetzt investieren müsste. Man muss ja nicht unbedingt dann das Geld zum Fenster rausschmeißen. Aber Investitionen, dass die lange zu niedrig waren, wird schon seit sehr langer Zeit moniert, tatsächlich.
Und jetzt haben wir den Salat, ne? Weil jetzt kostet wieder Geld.
Jetzt ist wahrscheinlich teurer, es ist schwerer umzusetzen, weil es eben diese unglaublichen Stau von Investitionsvorhaben gibt. Jetzt wird es langsam teurer, alles umzusetzen, ja. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass man es deswegen nicht machen sollte.
Wird es denn gemacht? Also wenn Sie sich den Bundeshaushalt angucken, dem Finanzminister zuhören mit seiner Schuldenbremse, schwarze Null, also ausgeglichener öffentlicher Haushalt, passiert das?
Also ich glaube zum Teil schon, weil es werden ja schon Lücken gesucht in der Schuldenbremse, um Dinge zu finanzieren. Wichtig wäre, das würde jetzt Ökonomen sagen, dass eben tatsächlich investiert wird und auch in die wichtigen Dinge, langfristig wichtigen Dinge investiert wird, die uns weiterbringen und das Geld nicht ausgegeben wird für kurzfristige Sachen, die vielleicht diese Dinge sogar aufhalten können. Stichwort Industriestrompreis. Aber die Verwendung stelle ich mal kurz zur Seite. Wird das gemacht? Also ein bisschen denke ich schon, dass da Bewusstsein da ist, dass das eben gemacht wird, weil die Probleme ja so massiv und offensichtlich sind, dass der Druck jetzt da ist. Aber dieses Beharren auf der Schuldenbremse im Speziellen liefert natürlich schon vielen immer ein Argument, Dinge nicht zu machen, die vielleicht gemacht werden müssten. Und liefern aber auch anderen schnell die Argumente, dass das alles Ideologie sei und wir einfach aus dem Vollen ausgeben müssten. Und beide Positionen sind meiner Meinung nach falsch, sondern und lenken auch davon ab, was eigentlich gemacht werden müsste. Also man müsste im Prinzip mit Augenmaß, wofür wird Geld ausgegeben, ist das sinnvoll oder nicht, schauen und da vielleicht auch mal diese Budgetgrenzen überschreiten, also die schwarze Null sein lassen und wichtige Dinge durchführen. Aber man darf das natürlich nicht und das ist ja die Angst derer, die diese Schuldenbremse sehr verteidigen, nicht zum Fass ohne Boden werden lassen, im Prinzip alle Grenzen sprengen. Und dieses Beharren auf der Grenze der einen Seite und dieses Grenzen sind unwichtig auf der anderen Seite sind zwei Extrempositionen, die uns, finde ich, in der Debatte nicht besonders weiterbringen.
Ist das, was jetzt der neue Haushaltsentwurf, ist das eigentlich schon Austeritätspolitik, was wir da sehen?
Ja, gute Frage. Also letztendlich wird ja durch Klimafonds und irgendwie Ausweichen auf andere Töpfe schon versucht, das aufzuweichen. Deswegen würde ich das nicht unbedingt so nennen, tatsächlich.
Wann würden Sie es so nennen?
Wenn die offensichtlich notwendigen Investitionen in die sehr marode Infrastruktur, Bildung und so tatsächlich nicht passieren aufgrund der Schuldenbremse, dann ist das extreme Austeritätspolitik, meiner Meinung nach.
Also wenn ich mich so umgucke, habe ich nicht den Eindruck, als würde das passieren.
Ja, der Druck steigt, denke ich. Also es werden Flöcke eingeschlagen auf der linken, auf der rechten Seite. Und also ich bin noch so optimistisch, dass ich hoffe, dass man sich irgendwo in der Mitte trifft, tatsächlich. So funktionieren Verhandlungsspiele, dass man Extrempositionen bezieht und dann irgendwann in der Mitte sich wiederfindet. Und vermutlich wird das in der Ampelkoalition irgendwann in der Mitte dann einen Konsens finden, hoffentlich. Aber es kann natürlich sein, dass das nicht kommt.
Sehen Sie die Extremposition für dramatische Ausweitung von Investitionen, sehen Sie die wirklich in der Bundesregierung, also in der Regierungskoalition? Also mein Eindruck ist, dass da irgendwie auch wieder so eine There-is-no-alternative-Haltung vorherrscht.
Ja, das stimmt. Also in der Koalition selber nicht, aber gibt ja durchaus Beiträge aus dem, ja, was vielleicht eher im Lobby-Spektrum oder von einzelnen Ökonomen, die durchaus sehr viel stärker argumentieren, dass diese Grenzen nicht existieren und dass der Staat unerschöpfliche Mittel hat und so. Und ich glaube, das wird manchmal benutzt, ne, um so ein Drohszenario aufzubauen, dass wir da auf keinen Fall hinwollen. Aber in der Koalition selber ist das vermutlich nicht so verbreitet, ja.
Jetzt haben wir ja gerade Konjunkturschwäche. Und was ist überhaupt Konjunkturschwäche?
Also, ja.
Also, was ist das?
Kurze Antwort ist hier schwierig tatsächlich. Also Konjunktur ist ja erstmal im Prinzip die Wirtschaftsleistung, die wir anschauen. Also zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt oder auch die wirtschaftliche Aktivität, die man beobachtet. Wie viele Firmen verkaufen wie viele Produkte zu welchem Preis? Und da gibt es Schwankungen über die Zeit. Es gibt Trends über die Zeit. Also wir sind jetzt sehr lange gewachsen als westliche Welt, vor allem entwickelten Volkswirtschaften. Und da drumherum gibt es Schwankungen und die großen Krisen, die kriegt jeder mit. Also wie die Finanzkrise zum Beispiel oder natürlich die Corona-induzierte Rezession. Und die großen Aufschwünge, die kriegt eigentlich auch jeder mit, werden aber gar nicht so besprochen, weil alle sind glücklich, dass sie Arbeit haben und Geld verdienen und vielleicht auch sogar mehr Freizeit haben. Und das nennt man Konjunktur, diese Schwankungen. Und also immer wenn es runtergeht, so wie jetzt zum Beispiel, dann nennt man das Konjunktureinbruch.
Aber alle haben doch Arbeit. Wir suchen doch sogar händeringend Arbeitskräfte.
Ja,
wie können wir eine Konjunkturschwäche haben, wenn doch alle Arbeit haben? Also das passt nicht zu dem, was Sie vorher gesagt haben.
Ja, das stimmt. Und das ist auch tatsächlich neu. Lange Zeit war es so, dass wenn die Wirtschaftsleistung abgenommen hat, auch die Arbeitslosigkeit zugenommen hat. Ein sehr stabiler Zusammenhang, weil eben Firmen aufhören zu produzieren, pleite gehen, Personen ihre Arbeit verlieren und erst neue suchen müssen und das nicht immer so klappt und es vielleicht nicht so viele neue Jobs gibt. Und was tatsächlich neu ist jetzt, ist, dass das nicht mehr passiert. Und das liegt daran, dass der Arbeitsmarkt, platt gesprochen, leer ist und es einfach nicht genug Leute gibt. Und die Leute, die es gibt, händeringend überall da gebraucht werden, wo noch Arbeit passiert. Und wenn dann einige Firmen weniger leisten, dann heißt das noch lange nicht, dass deswegen Leute rausfliegen, weil die woanders absorbiert werden. Ja? Aber das ist tatsächlich ein neues Phänomen in diesem Konjunkturabschwung. Das war vorher nicht so.
Was machen wir denn damit? Also weil im Grunde ist das doch, ja, super ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das ist doch eine gute Nachricht eigentlich. Wir können abschwingen, ohne dass wir großartig Arbeitslose dazu kriegen.
Genau, das Problem dabei ist, dass der Aufschwung schwieriger wird. Also für den Abschwung stimmt das erstmal. Ne? Das ist natürlich schön, wenn es diese adversen Effekte, nennen wir das, also diese Nachteile von Konjunktureinbrüchen nicht mehr gibt. Und dazu muss man auch fairerweise sagen, dass es ja mittlerweile auch staatliche Programme gibt, die verhindern, dass Arbeitslosigkeit stark ansteigt in Rezessionen, Stichwort Kurzarbeit. Die wurde massiv eingesetzt in den sehr, sehr starken zwei letzten Rezessionen, die wir gesehen haben, also der Finanzkrise und der Covid-induzierten Rezession, die das natürlich auch verhindert hat, ne, und auch subventioniert hat, dass das nicht passiert. Jetzt brauchen wir das quasi im Moment zumindest erstmal noch nicht, weil eben der Arbeitsmarkt sehr stabil ist. Das sind erstmal gute Nachrichten. Das sind dann vor allem gute Nachrichten, wenn es tatsächlich eine Rezession ist. Das heißt, es geht auch wieder zurück zu einem vielleicht positiven Trend, schwachen Wachstum. Wenn die konjunkturelle Schwäche Zeichen für Strukturwandel ist, das heißt, hier wandert tatsächlich langfristig vielleicht Industrie ab, dann werden diese Arbeitsplätze natürlich auch nicht zurückkommen. Ja? Und dann kann es immer noch sein, dass es genug Arbeit für alle gibt, wenn es insgesamt weniger Leute gibt. Aber es gibt auch weniger Geld zu verteilen für soziale Einrichtungen zum Beispiel. Weniger Geld zu verteilen für die, die es brauchen, die dann eben doch noch vielleicht von den sozialen Sicherungssystemen abhängig sind. Und das ist natürlich schon ein Problem. Ne? Weniger Wirtschaftsleistung selbst, wenn alle Leute oder viele Menschen in Beschäftigung sind. Es gibt ja immer noch Arbeitslosigkeit. Ne? Das darf man nicht vergessen, dass trotz des fehlenden Anstiegs in Arbeitslosigkeit es trotzdem Arbeitslosigkeit gibt. Gibt es immer. Ne? Von Personen, die vielleicht nicht mobil genug sind, in andere Jobs zu wechseln, die vielleicht auch krank sind und deswegen nicht arbeiten können. Und die darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Und die wollen finanziert werden. Das ist unser soziales Sicherungssystem, das auch sehr gut ist. Und dafür brauchen wir Einnahmen. Und die sind ja weggebrochen.
Diesen Strukturwandel, sehen Sie den schon oder ist das im Moment noch Gejammer der Industrie?
In den Daten, ja, also das ist jetzt eine Frage nach Statistik eigentlich, ob man das schon sieht oder nicht. Und wir sind ja leider immer so ein bisschen hinten dran als Wissenschaftler, die Informationen tatsächlich zu bekommen, wie viel wandert jetzt ab und wie viel wandert nicht ab. Im Zuge der Ukraine-Krise oder der Gaskrise, als gesagt wurde, reihenweise wird Industrie abwandern, ist das tatsächlich nicht passiert. Kann natürlich auch sein, dass alle gedacht haben, das ist nur eine kurzfristige Episode und danach wird alles so wie vorher. Und es wird natürlich schon so sein, dass sich langfristig einige Dinge ändern werden. Das ist aber schon immer so gewesen. Ja? Also es ist nie so gewesen, dass wir in einem Zustand waren, in dem sich nichts verändert hat. Die Industriestruktur verändert sich fortwährend. Es gab in den 80er, 90er Jahren eine große Revolution im Internet- und Kommunikationsbereich zum Beispiel. Und die große Transformation jetzt ist ganz klar Energiepreise, ne, oder Energiequellen, die wir nutzen werden. Und das sind natürlich langfristige Effekte. Und es ist sicherlich so, dass Industrien, die auf sehr billige und sehr viel Energie angewiesen sind, es sehr schwer haben werden in Deutschland. Und das wird langfristig so sein. Und diese Bereiche werden abwandern. Ob uns das in eine starke Krise bringt, ist ganz schwer zu sagen. Und die Antwort ist nicht sicher, ja, auf jeden Fall. Denn das hängt davon ab, wie kreativ wir sind, mit diesen Lösungen umzugehen, wie kreativ oder schnell wir sind, alternative Energiequellen anzubieten und was wir dann tatsächlich am Schluss produzieren. Ne? Und wenn wir weiterhin in der Lage sind, gute hochtechnologische Produkte zu hohen Preisen am Weltmarkt zu verkaufen, die vielleicht so produziert sind, dass einige Produktionsbereiche langfristig ausgelagert werden aus den Gründen der hohen Energiekosten. Vielleicht aber andere Dinge entstehen, über die wir jetzt noch gar nicht nachdenken können, dann muss das nicht so sein. Also da sollte man vielleicht ein bisschen optimistischer sein als diese Drohszenarien der Industrie, die man immer wieder hört.
Das würde in einem zweiten Schritt dann aber doch auch bedeuten, dass die für einen Aufschwung fehlenden Arbeitskräfte genau da frei werden würden, wo der Strukturwandel dafür sorgt, dass Industrien abwandern.
Genau. Und die müssen eben passen in das, was kommt. Oder in das, was zum Beispiel die Industrien, die einen Aufschwung mittreiben, wenn wir jetzt wirklich nur über eine Rezession reden. Oder die Industrien, die im Strukturwandel erfolgreich sein werden, weil sie eben neue Produkte anbieten, die den entsprechenden, also die vielleicht energiewendefreundlich sind, so nenne ich das mal. Und da müssen die Arbeitskräfte reinpassen. Und ob die da reinpassen, das ist die große Frage für den Arbeitsmarkt. Weil das ist natürlich nicht unbedingt der Fall. Also ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, wenn wir jetzt die, also ich wohne in Köln, ich pendel nach Aachen, ich fahre immer am rheinischen Braunkohlerevier vorbei, wenn ich zur Arbeit fahre. Und das ist natürlich massiver Strukturwandel in dieser Region, der in den nächsten Jahren schon passieren wird. Weil jetzt sind die Arbeitsplätze in der Braunkohleförderung und perspektivisch soll das natürlich durch grünen Strom ersetzt werden. Und ob der Baggerfahrer im Braunkohlerevier entsprechend in einem anderen Job, im RWE, also dem Energieanbieter, da eingesetzt werden kann oder nicht, das ist eine große Frage. Aber vielleicht kann der auch in einer anderen Industrie arbeiten, die sich da ansiedelt. Und wenn das gut funktioniert, ne, dann ist das für den Arbeitsmarkt leicht. Wenn das nicht gut funktioniert, dann ist die Herausforderung tatsächlich, die Leute entsprechend auszubilden, dass sie in diese anderen neuen Industrien gut passen.
Kann der Staat dafür sorgen, dass die Leute diese Mobilität entwickeln oder ist das Traumtänzerei?
Also es ist immer sehr schwer. Also generell bin ich tatsächlich so Ökonomin, dass ich sagen würde, man kann als Staat sehr wenig vorhersehen und planen. Diese Information hat niemand in Ministerien oder in den Agenturen. Man kann nur Rahmenbedingungen bereitstellen, die es erlauben, einzelnen Lösungen zu entwickeln, zum Beispiel. Letztendlich sind eigentlich vielmehr die Personalabteilung von Unternehmen gefragt, zu schauen, die sich ja immer beklagen, dass der Arbeitsmarkt leer ist. Die sind eigentlich gefragt, zu schauen, ja, wie kriege ich denn oder wen kann ich denn vielleicht nochmal ansprechen oder was muss ich den Leuten zahlen, damit ich eben die Leute kriege, die ich eigentlich brauche. Ja, und wie müssen die weitergebildet werden? Da können so Arbeitsagenturen zum Beispiel helfen natürlich. Also sie können Weiterbildungsprogramme entwickeln, sie können Forschung dazu machen, wer wo gut passt. Also wenn ich in einem Beruf ausgebildet bin, ob ich dann vielleicht im anderen Beruf auch passen könnte, obwohl keiner darüber nachgedacht hat, weil ich eben bestimmtes Set an Fähigkeiten mitbringe, die ich eigentlich auch woanders benutzen kann. Aber die Hoffnung wäre eigentlich, dass die Arbeitnehmer und Arbeitgeber da so ein bisschen selber drauf kommen. Ne? Also dass man die zusammenbringt, dass sie reden, dass man herausfindet, wer wo gut passt, weil das kann nicht alles nur von oben geplant werden. Aber die Arbeitsagenturen könnten zum Beispiel Vermittlerrolle einnehmen. Wie bringe ich Leute zusammen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht passen und dann vielleicht doch passen?
Aber Zentralsteuerung ist nicht.
Also ich finde es einen sehr hohen Anspruch, das zu können. Klar, wenn wir perfekte Informationen hätten, alle Informationen über alle Menschen und alle Jobs, dann könnten wir allokieren, würde ich sagen. Ja, dann könnten wir verteilen, du arbeitest da und dann auch noch mobil über die Region. Und dann wäre das alles ganz schön. Dann würden wir in einer perfekten Welt leben, weil jeder den perfekten Job hätte.
Dann würde der Arbeitsmarkt vor allen Dingen auch zu Recht Markt heißen.
Ja, genau, aber so ein bisschen passiert das natürlich. Ne? Und gerade der Arbeitsmarkt, da gibt es viel, das nennen wir Friktionen. Ne? Es gibt eben genau diese Hemmnisse. Man weiht Informationshemmnisse oder man kommt nicht zusammen, also man matcht sich nicht richtig. Da kann zum Beispiel die Arbeitsagentur eine wichtige Vermittlerrolle spielen und das macht sie auch schon gar nicht schlecht. Ist unter anderem durch die Hartz-Reform auch entstanden, dass dieser Matching-Prozess, nennen wir das, besser funktioniert. Und das ist ganz wichtig gewesen auch für den deutschen Arbeitsmarkt. Und das könnte man natürlich auch ausbauen. Ne? Und Weiterbildungsprogramme, die zum Beispiel in Firmen laufen, mehr unterstützen, wo es darum geht, wenn sich eben Jobs ändern. Also zum Beispiel der bei RWE angestellte Baggerfahrer im Braunkohlerevier umgeschult werden soll, um weiterhin bei RWE in einem anderen Bereich tätig zu sein, der vielleicht auch seine technischen Kenntnisse benutzt. Dann sollte man sowas fördern zum Beispiel.
Ich war vorhin ja noch bei der Konjunkturschwäche. Wenn jetzt sagt der Finanzminister, er will Unternehmen und Steuerzahler entlasten, um die Konjunktur anzukurbeln. Wie sind dessen Gedankengänge, die dahin führen? Weil er könnte ja auch Geld ausgeben, staatlicherseits, und sagen so, wir bauen jetzt die fehlenden bezahlbaren Wohnungen und machen das mal selbst und überlassen das nicht irgendwie den Privaten. Warum macht er das genau andersrum?
Ich würde sagen, das eine sind ja eher langfristige Investitionen, ne? Also zum Beispiel dem Wohnungsmarkt ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, in denen, wo wir in einem ganz speziellen Umfeld sind, in dem der freie Markt vielleicht nicht so gut funktioniert. Dann, also es ist ja schon auch sehr ökonomisch tatsächlich zu sagen, Märkte sind eine tolle Sache, weil sie eben sehr dezentral funktionieren, ohne dass der Staat alles wissen muss und alles planen muss. Das hatten wir ja eben schon. Und es auch nicht kann. letztendlich. Aber er sollte eben schon sehr genau darauf achten, dass da, wo Märkte nicht so gut funktionieren, und dass der Wohnungsmarkt ein gutes Beispiel, vielleicht Rahmenbedingungen zu setzen, ne? Oder auch selber eventuell tätig zu werden. Und deswegen ist das eine eigentlich, also das sind zwei verschiedene Beispiele. Ne? In einem ist ein ganz spezielles Beispiel, wo ich in einen vielleicht nicht so ganz funktionierenden Markt eingreife, der erstmal gar nichts mit der Konjunktur direkt zu tun hat. Und das andere sind Unterstützungsmaßnahmen gegen konjunkturelle Schwankungen. Und deswegen ist das eigentlich kein Widerspruch tatsächlich. Aber ich glaube, was Sie wahrscheinlich gerade hier konstruieren wollen, ist, man kann das Geld eben nur einmal ausgeben, mache ich das eine oder das andere.
Ach Gott, so also weit habe ich gar nicht gedacht, aber danke. Ach so, okay, danke schön. Ja.
Also es sind zwei sehr verschiedene, das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Also,
okay, weil ich wundere mich einfach nur. Jetzt macht die Bundesregierung irgendwas, dass ich weniger Steuern zahlen muss, dass ich also weiß ich nicht am Monatsende 100 Euro mehr in der Tasche habe. Und rechnet aber fest damit, dass ich diese 100 Euro ausgebe und damit letztendlich die Konjunktur ankurble. Womit die nicht rechnen, ist, dass ich die Kohle einfach spare, weil warum auch immer. Und dann hat die Konjunktur überhaupt nichts davon. Darum dachte ich, wäre es nicht vielleicht viel sinnvoller, wenn der Staat die Konjunktur unmittelbar ankurbeln würde, indem er beispielsweise ja, Wohnungen baut, wie ich eben sagte, die Infrastruktur instand setzt oder sonst wie was macht.
Ja, also das stimmt. Also gegen Konjunkturschwäche kann der Staat zwei Dinge machen. Ne? Er kann im Prinzip den Firmen und den Haushalten mehr Geld geben oder er kann direkt eingreifen. Das ist richtig. Und häufig sind das tatsächlich genauso Infrastrukturmaßnahmen, die benutzt werden, um Konjunktur anzukurbeln. Also gerade Bauinfrastruktur ist ein häufiges Mittel, für das gesagt wird, na ja, dann schafft der Staat ja selber quasi Beschäftigung und die Leute verdienen dann mehr und das geben sie wieder aus und dadurch kommt dann so Multiplikatoreffekte, nennen wir das, in Schwung, die die Wirtschaft wieder nach oben ziehen. Also es funktioniert eigentlich schon dadurch, dass am Schluss die Leute mehr Geld haben und das auch ausgeben, beide Maßnahmen. Ne? Also einmal, weil sie vielleicht im Bau beschäftigt sind und einmal dadurch, dass ich ihnen direkt Geld gebe oder vielleicht über weniger Steuern weniger abziehe. Und das ist richtig, das funktioniert in der Logik tatsächlich nur, wenn dieses Geld auch irgendwie in den Konjunkturkreislauf kommt, das heißt auch ausgegeben wird. Entweder für Wohnung tatsächlich oder für Konsum im breitesten Sinne. Ne? Und es kann sein, dass die Menschen das sparen und nicht ausgeben und dann funktioniert das nicht so gut.
Das heißt, die beste Idee wäre Konsumgutscheine für alle.
Oder Konsumgutscheine für die besonders betroffen sind und die auch ganz sicher für Konsum auch ausgeben. Und das sind tendenziell eher die unteren Einkommen.
Ja, aber dann heulen so Leute wie Sie und ich rum, weil wir kriegen nichts ab.
Ja, aber es ist ja auch, warum sollten wir was kriegen?
Gute Frage.
Das ist ja schon auch manchmal etwas absurd, dass Personen entlastet werden, die diese Entlastung überhaupt nicht brauchen. Und stattdessen Personen, die besonders leiden unter Krisen, ein Verhältnis weniger bekommen. Also ich wäre bereit zu verzichten und Sie sollten das auch sein.
Gibt es eine empirisch bessere Idee? Also gibt es Daten darüber, was am besten funktioniert? Oder bleibt das ein politischer Aushandlungsprozess?
Es gibt natürlich sehr viel Forschung darüber, wo Multiplikatoren groß sind. Also wo der Euro, den ich ausgebe als Staat, um die Konjunktur anzustupsen, besonders gut ausgegeben sind und wo nicht. Aber letztendlich, also einer dieser Forschungsstränge ist genau das, was ich gerade versucht habe zu erwähnen, dass eben einige Personen mehr, also der Multiplikatoreffekt größer ist, wenn ich Personen etwas gebe, die gar nicht mehr ausgeben können, weil sie nicht mehr Geld haben. Wenn die dann mehr Geld haben, dann verkonsumieren sie das auch tatsächlich und bringen so die Wirtschaft mehr in Schwung. Tatsächlich. Ne? Also das ist tatsächlich eine forschungsbegründete Aussage gewesen. Wir nennen das Marginal Propensity to Consume. Ne? Also dass, wenn ich einen Euro mehr bekomme, weil ich, nochmal stelle ich das so vor, ich gebe eh schon alles aus fürs Leben, weil ich im vielleicht an der Armutsgrenze lebe oder ein sehr niedriges Einkommen habe und meine Miete sehr hoch ist, wenn ich dann mehr Geld vom Staat bekomme, dann gebe ich das auch direkt aus. Während Sie und ich das vielleicht nicht tun.
Mindestlohnerhöhung, Hartz-IV-Erhöhung, solche Sachen sind also konjunkturell gesehen gute Ideen.
Weil die Leute das mehr ausgeben, ja. Von dem Gesichtspunkt her, ja.
Ich hatte es eben mit dem Difu, das gesagt hat, über die nächsten 6 Jahre brauchen wir fast 300 Milliarden für die kommunale Infrastruktur, nur zum Erhalt. Wie macht man das, wenn man gleichzeitig sparen will und seine Brücken und U-Bahnen nicht an China verkaufen will?
Man darf nicht sparen. Das geht, also ich glaube, da gibt's.
Das stecken wir aber doch dann jetzt im Dilemma, weil der Finanzminister will sparen.
Genau, dafür gibt es ja eigentlich diesen Klimafonds, zu sagen, dass um die Wirtschaft langfristig strukturell umzubauen, sind solche Ausgaben eben doch gerechtfertigt.
Aber der reicht ja auch nicht aus. Wie viel ist denn da drin? Keine 300 Milliarden. Ne?
Ja, ja. Also in diesem Fall.
Wie kommen wir denn
da
raus? Schulden machen. Können wir nicht, Schuldenbremse.
Ja. Vermutlich muss man da an die Schuldenbremse ran und dann aber auch schon Bedingungen aufstellen, dass diese Investitionen auch gut getätigt werden und tatsächlich in die richtigen Richtungen gehen. Ne? Also Energiewende erleichtern, Bildung nicht vergessen.
Aber klingt so ein bisschen, als hätten wir uns selbst ans Kreuz genagelt gerade.
Das ist eine schwierige Situation dadurch tatsächlich. Sehr viel schwieriger als in anderen Ländern, weil es eben genau diesen Konflikt gibt. Ja, ist richtig.
Das war jetzt die öffentliche Hand. Es gibt ja auch noch uns, also die Verbraucher. Die leiden gerade unter Inflation, die fällt zwar gerade, zuletzt auf 4,5%. Die letzten 1,5 Jahre waren das aber teilweise fast 9% Preissteigerung von Jahr zu Jahr. Woher kommt Inflation eigentlich so ganz grundsätzlich? Wenn Sie jetzt sagen, weil die Preise steigen, gehe ich nachher, nee, ich bin schon zu Hause.
Inflation gibt es ja nicht, weil die Preise steigen, sondern Inflation ist die Beschreibung von steigenden Preisen, ne? Also die Veränderung von Preisen über die Zeit. Also Inflation kann aus verschiedenen Gründen steigen. Also zum einen steigen ja Kosten für Unternehmen.
Weil das Gas teurer wird.
Zum Beispiel, oder weil die Löhne gestiegen sind, oder weil Güter komplexer sind, die ich verwende.
Aber warum sollten die Löhne steigen, wenn die Preise nicht gestiegen sind?
Ja, das ist ein Kreislauf, da können wir ja auch gleich nochmal wieder drauf zurückkommen. Aber vielleicht, weil ich Fachkräftemangel habe und ich den Leuten mehr zahlen muss.
Ja, da sind wir wieder, okay.
um sie zu bekommen. Ja, ne? Das ist ja leider was wir noch nicht sehen in den Lohnstatistiken, was aber eigentlich passieren muss. Natürlich
langsam. Ja, ich denke schon seit Jahren, wenn wir doch einen Fachkräftemangel haben, heißt das doch eigentlich, dass wir zu wenig, also zu schlechte Arbeitsbedingungen
zu wenig zahlen.
Bieten. Ja.
Korrekt. Da kann ich voll zustimmen. Ein Aspekt, ja, ne? Das ist, dass die Kosten steigen. Der andere Aspekt ist, oder auch, also die Güter komplexer werden, ich brauche mehr Vorprodukte. Ich habe jetzt im Auto doch irgendwie noch einen ganzen Computer drin und voll Entertainment-Programm. Das heißt, da sind auch mehr Inputs drin, dann wird das Auto auch teurer zum Beispiel. Ne? Obwohl, das bei Autos jetzt schlechtes Beispiel, weil da sieht man das gar nicht unbedingt. Die werden tatsächlich gar nicht so teurer, obwohl es ein sehr viel komplexeres Produkt ist. Aber so kann man sich das vorstellen. Ne? Smartphone ist teurer als das Handy, was wir früher benutzt haben, aber es ist auch ein ganz anderes Produkt. Sehr viel komplexer ist und teurer in der Herstellung auch dadurch natürlich. Die andere Seite von Preisen ist tatsächlich ein Zusammenspiel aus dem, was Leute bereit sind zu zahlen für verschiedene Produkte und dem Wettbewerb, dem Firmen ausgeliefert sind, wenn sie die Preise für ihre Produkte festlegen. Also Ökonomen nennen das Marktmacht.
Also mit anderen Worten, ein Unternehmen denkt sich, ach, ich erhöhe jetzt einfach mal meine Preise, bis einer weint, dann weiß ich, wie viel ich maximal verlangen kann und das verlange ich dann auch.
Genau, und das mache ich natürlich nicht, wenn ich einen Konkurrenten habe, der gleichzeitig seine Preise niedrig lässt, weil dann sagt der schlaue Konsument natürlich, dann gehe ich eben zum Konkurrenten und kaufe da. Also diese Marktmacht, was wir nennen, ist ein sehr komplexes Zusammenspiel aus wie wichtig ist das Gut den Konsumenten? Wie gut können sie es ersetzen durch andere Güter? Also wenn ich Adidas-Turnschuhe, kann ich durch Puma-Turnschuhe ersetzen zum Beispiel. Und wie viel Wettbewerb habe ich? Das heißt, gibt es Puma, wenn ich Adidas bin, oder gibt es die nicht? Bin ich der einzige Bäcker weit und breit, der Brot anbietet, oder ist 10 Meter weiter der Nächste?
Jetzt habe ich aber eher den Eindruck, dass die Preise trotzdem überall steigen. Also einer sagt, ich erhöhe jetzt mal die Preise, mal gucken, was passiert. Und der andere sich denkt, ach guck mal, die Leute zahlen das, dann erhöhe ich meine Preise jetzt auch. Also das ist genau das Gegenteil von dem passiert, was Sie gerade beschrieben haben, was eigentlich passieren müsste, wenn kein Monopolist am Markt ist.
Das ist richtig. Und das heißt, dass zum Großteil, und das ist jetzt sicherlich eine Aussage, die viele etwas schockierend finden, aber dass die Konsumenten bereit sind, diese Preissteigerung mitzutragen. Ja, also dass man eben vielleicht nicht so, also denken Sie mal an sich selbst und Ihr Verhalten im Supermarkt vielleicht, ne? Bei einigen, also es gab mal so eine Episode, wo die Tomaten dann wirklich exorbitant teuer waren, da haben Sie dann vielleicht keine Tomaten gekauft. Aber haben Sie beim Liter Milch immer darauf geachtet, ob der jetzt vielleicht 50% teurer geworden ist oder nicht? Und Sie haben ihn trotzdem gekauft.
Das heißt, die Konsumenten sind nicht, wie nennt man das denn, preisbewusst genug? Also wir weichen einfach nicht aus, weil wir solche Gewohnheitstiere sind, dass wir immer in denselben Supermarkt rennen?
Das ist ein Teil des Aspektes. Ne? Ich möchte ganz sicher nicht sagen, dass das alles ist, aber zum Teil ist das so. Ja? Wir sind zum Großteil preisinsensitiv, wenn wir uns das leisten können. Und es gibt genug Leute, die offenbar in der Lage sind, diese Preise zu absorbieren. Sonst hätte man sehen müssen, dass eben genau substituiert wird. Gerade beim Lebensmittelhandel ist das ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil jahrelang gab es eben diesen extremen Preiswettbewerb, ne, wo man immer geguckt hat, gehe ich jetzt doch vielleicht zum Discounter anstatt zum hochpreisigen Supermarkt, weil es eben doch günstiger ist. Ne? Da hat man genau dieses Verhalten beobachtet. Und wenn das sehr viele machen, dann übt das natürlich Druck aus. Wenn das niemand macht, dann übt es keinen Druck aus. Ja, und also von daher ist schon auch so, dass ein Teil dieser Preissteigerung absorbiert wurde, ohne dass es genug ausreichend Druck von den Konsumenten gab, hier auszuweichen. Jetzt kann man natürlich sagen, man kann nicht überall ausweichen. Ist korrekt, ne? Aber einigen Sachen schon. Ja.
Mit anderen Worten, wer es sich leisten kann, erhöht den Armen versehentlich die Preise.
Ja, ist richtig. Und wenn es zu viele davon gibt, denen das, die preisinsensitiv, nenne ich das jetzt mal, sind, dann ist das ein großes Problem für die, die sich das nicht leisten können. Ja.
Wenn ich jetzt gucke, also es gibt ja diesen Begriff der Deflation, also der unternehmensgesteuerten Inflation, weil die einfach die Preise erhöhen, so wie ich eben gesagt habe, ne, bis einer weint. Würde das dann auch bedeuten, dass diejenigen, die es sich leisten können, die Unternehmen zur Deflation animieren?
Ja. Also ich finde, dass dieser Gierflationsbegriff, den finde ich eigentlich ganz witzig, weil der irgendwie suggeriert, Unternehmen dürften das nicht machen, aber natürlich sind Unternehmen gierig. Also überhaupt davon auszugehen, dass sie das nicht wären, finde ich schon sehr überraschend, weil das ist tatsächlich ihre Natur. Das kann man zwar blöd finden, aber man muss sich seiner Macht als Konsument bewusst werden, weil man muss das ja nicht mitmachen, wenn man nicht möchte. Und also nicht in jedem Fall, ne? Also auch hier, klar, kann man jetzt wieder ein Beispiel eines sozial Schwachen bemühen, der dem vielleicht ausgesetzt ist, aber so denken Sie mal eher über sich nach, ne? Da Sie müssen das ja nicht alles mittragen, was da so verlangt wird. Und am Ende ist das, was ich gerade schon meinte, es ist ein Zusammenspiel, ne? Von dem, was Unternehmen versuchen rauszuhauen und was man mitmacht. Und das ist eine Kombination aus diesen beiden Effekten. Also es ist nicht so, dass wir dem schutzlos ausgeliefert wären. Wir müssen diese Sachen ja zum Teil nicht kaufen. Also bei Nahrungsmitteln ist vielleicht ein bisschen eine andere Diskussion, aber bei vielen anderen Dingen ist das nicht unbedingt so.
Wenn wir über Inflation reden, streben die Zentralbanken immer eine Inflation von 2% an. Warum ausgerechnet 2? Warum nicht 1? Warum nicht 3?
Das ist eine ganz tolle Frage, weil da gibt es auch tatsächlich noch gar keinen wissenschaftlichen Konsens oder keinen entscheidenden wissenschaftlichen Beleg zu, dass das genau 2 sein muss. Aber wenn wir mal über ein Szenario nachdenken, in dem es keine Inflation gibt, also 0. Also ich glaube, die natürliche Frage ist ja, warum ist es nicht 0? Es gibt einen einfach keine Inflation.
Stimmt, ja, ja.
Was die Inflation macht, ist, er bringt eben Leute dazu, irgendwann zu kaufen, weil man ja weiß, das Produkt wird teurer. Ne? Weil sonst könnte ich ja, oder andersrum, extremer Fall Deflation. Wenn ich weiß, die Preise fallen, dann kaufe ich ja nicht heute, sondern morgen. Aber ich warte, ich weiß, es wird billiger. Und wenn ich nichts kaufe, wird nichts umgesetzt und es gibt überhaupt keinen Anreiz für Unternehmen, dann irgendwelche Güter zu produzieren. Das heißt, eine leicht positive Inflation ist tatsächlich sinnvoll, um das am Laufen zu halten. Ne? Dass man sich überlegt, die Sachen werden ja teurer über die Zeit und deswegen kaufe ich halt auch die Dinge irgendwann und das darf natürlich nicht zu extrem sein, aber es darf auch nicht unbedingt null sein, um eben diese Dinge am Laufen zu halten, dass eben Unternehmen müssen eben, die sind gierig, aber sie brauchen natürlich auch, sie müssen auch was verdienen, sonst gäbe es sie nicht. Sie müssen ihre Arbeitnehmer bezahlen, ihre Stakeholder bezahlen, ihre Kosten tragen und um das ein bisschen am Laufen zu halten, braucht man leicht positive Inflation. Dass die jetzt genau 2 ist, dafür gibt es tatsächlich nicht unbedingt die wissenschaftliche Grundlage, aber das hat sich so als ganz gutes Maß eingependelt.
Eine Welt ganz ohne Inflation, also eine Welt mit Inflation 0 wäre also eine Welt, in der ich nur kaufe, was ich wirklich brauche. Sprich, ich hole mir kein neues Sofa, weil ich ein neues Sofa will, sondern ich hole mir ein neues Sofa, weil das alte kaputt ist.
Ja, genau. Und es natürlich so, und dann dürfen sich natürlich Löhne und Kosten, das war ja ein Teilaspekt von Inflation, über die Zeit nicht ändern. Ne? Das heißt, sobald ich irgendwie eine Entwicklung im System habe und es entwickeln sich natürlich ständig irgendwelche Dinge irgendwo hin, Kosten verändern sich, ne? Am anderen Ende der Welt zum Beispiel, oder auf irgendwelchen, weil irgendjemand was erfunden hat, da sinken die ja auch zum Beispiel. Und ich kann dann andere Produkte herstellen, also dass man tatsächlich dann die Preise für ein Sofa sich über die Zeit überhaupt nicht verändern würden, hieß ja auch, alles andere darf sich nicht verändern. Also deswegen halte ich das für unrealistisch.
Wenn jetzt die Preise steigen, auch wenn es nur 2% sind, wollen die Menschen mehr Lohn, hatten wir ja eben. Das lässt dann wieder die Preise steigen. Lohnpreisspirale oder Preis-Lohnspirale, je nach politischer Haltung. Insbesondere scheint mir das ein Problem zu sein bei Dienstleistungen, weil Dienstleistungen dürfen ja immer irgendwie nichts kosten. Ne? So, sei es der Friseur oder die Müllabfuhr. Wenn es da teurer wird, regen sich alle auf. Und jetzt schlage ich hier mal den Bogen zu sozialer Arbeit, also zu den Wohlfahrtsverbänden. Ein AWO-Bundesvorstand hat mir mal gesagt, wir lösen das Versprechen des Sozialstaats ein. Wenn das so ist, müsste der Staat diese Organisation dann nicht dauerhaft und vor allen Dingen viel stabiler finanzieren, statt immer nur nach Kassenlage oder sogar projektbezogen?
Also ein bisschen ist es so, denke ich, dass man sich überlegen muss, was ist eigentlich das, was der Staat an öffentlichen Gütern bereitstellt und sind diese öffentlichen Güter im Charakter so, dass sie staatlich sein sollten oder staatlich subventioniert sein sollten oder gibt es dafür einen Markt? Und wenn ja, wie sieht der aus? Und gerade so Müllabfuhr ist ja da ein gutes Beispiel tatsächlich. Ne? Das ist sowas, was wir das ist ja ein Standard, an den wir auch alle gut finden, denke ich. Wenn regelmäßig der Müll abgeholt, wenn das mal nicht passiert, dann merkt man mal, wie blöd das eigentlich ist.
Streik in Neapel, ja.
Genau. Oder ja, die haben ja hier auch schon gestreikt, so ist ja nicht. Ne? Da wurde der Streik bei uns auch die Mülltonne. Das war auch nicht so angenehm. Und so ähnlich sind natürlich auch Transportsysteme, ne? Oder öffentlicher Raum, der ja auch nichts kostet, der aber da ist und irgendwie ja auch sauber gemacht werden muss zum Beispiel. Und das ist richtig, das muss man sich eben überlegen als Gesellschaft, wie viel von diesem öffentlichen Gut möchte ich haben, was kostet das und wie wird das bereitgestellt und funktioniert der Markt dafür oder nicht?
Und ich habe aber gerade da immer den Eindruck, dass es genau andersrum funktioniert, dass geguckt wird, wie viel Geld legen wir jetzt in den Topf Soziales und dann wird geguckt, wie viel können wir denn davon bezahlen? Alles, was wir nicht bezahlen können, wird weggestrichen. Und das ist doch dann aber im Grunde der falsche Ansatz.
Ja, denke ich auch. Also ich denke, man müsste im Prinzip überlegen, was wollen wir eigentlich haben. Dann, man muss natürlich schon irgendwann gucken, können wir uns das leisten?
Können wir das nicht immer?
Naja, da sind wir ja wieder. Also klar, es gibt natürlich irgendwann, können wir jetzt ja nicht jedem das Freibad in den Hinterhof stellen, tatsächlich, vermutlich. Aber genau, das muss gesellschaftlich ausgehandelt werden. Ne? Wie viel wollen wir davon und wie wichtig ist das und wie viel sind wir bereit, dafür auszugeben? Das muss man gesellschaftlich aushandeln, denke ich. Und vielleicht sind wir an einem Punkt, wo da sehr viel abgebaut wurde, tatsächlich, von dem immer noch alle denken, es müsste ja eigentlich da sein und selbstverständlich sein. Es ist aber gar nicht mehr, weil gar nicht mehr genug Geld reinfließt. Das ist, glaube ich, der Punkt, den Sie gerade machen.
Ja, weil die Frage, wie viel können wir uns leisten, die darf sich in meiner Wahrnehmung doch eigentlich gar nicht stellen, weil wenn ich sage als Gesellschaft, so ich will Altenpflege haben. Und zwar will ich, dass pro 5 Senioren und Seniorinnen ein Altenpfleger oder eine Altenpflegerin da ist. Dann das sage ich und dann gucke ich, was kostet das, weil das hat halt einen Preis. Und dann muss doch meine Frage eigentlich nicht sein, kann ich mir das leisten, sondern meine Frage muss sein, wie finanziere ich das? Also woher hole ich das Geld?
Genau. Ja, exakt, genau.
Welchen Trick wende ich an, um das bezahlen zu können? Mhm. Und komme dann vielleicht dahin, dass ich sage, naja, vielleicht brauche ich dann bestimmte Subventionen für den individuellen Autoverkehr nicht mehr oder so.
Ja, genau. Also das ist richtig. Das ist, wo kommt das Geld her? Ne? Also wir haben ja vorher mal nur gesagt, wir können irgendwie so viel ausgeben, wie wir wollen. Wo kommt das Geld her? Und es kommt natürlich nicht nur über Kredite aus dem Ausland, sondern zum Großteil aus Steuergeldern oder eben anderen sozialen Transfersystemen, die wir alle einzahlen, die vielleicht nicht mehr so gut funktionieren, ne? Wie die Pflegeversicherung oder die Krankenversicherung. Und sollte man die umstellen, sodass man diese Dinge mehr oder besser finanzieren kann? Oder welchen Standard hat man dann, wenn man sie weiterhin so finanziert, wie man sie finanziert? Und wollen wir das wirklich? Und natürlich ist es am Schluss so, da kommen wir jetzt wieder bei der Schuldenbremse rein. Man kann die Sachen natürlich für, selbst bei einer gegebenen schwarzen Null, kann man natürlich Mittel umverteilen und Subventionen streichen, um dafür andere Sachen zu finanzieren.
Oder eben Steuern erhöhen.
Oder eben Steuern erhöhen oder eben auch natürlich Beiträge für Sozialversicherungssysteme erhöhen, die schon sehr, sehr hoch sind. Aber man kann natürlich auch über andere Sachen nachdenken. Also es nehmen ja nicht alle an den sozialen Versicherungssystemen teil, zum Beispiel. Ne? Gerade in der Krankenversicherung ist das ja ganz offensichtlich. Und die wäre sicherlich besser finanziert, wenn es eine Pflichtversicherung für alle gäbe, zum Beispiel.
Aber wenn wir das sagen, wenn wir jetzt sagen, Pflichtversicherung für alle und weiß ich nicht, tax the rich und so weiter, also wir nehmen denen, die viel haben, nehmen wir noch ein bisschen was weg. Also Ihnen zum Beispiel, mir eben gesagt, ich würde auch verzichten. Dann kommt irgendwann jemand und sagt, ja, nein, das ist aber schlecht für die Konjunktur, weil die Frau Baller, die kauft dann ja weniger.
Ja, das ist ja, habe ich ja gerade gesagt, nicht unbedingt dann schlecht für die Konjunktur, wenn die Multiplikatoreffekte in den unteren Einkommensschichten höher sind.
Das heißt, die Pflegehelferin, die sowieso nur Mindestlohn kriegt, würde das Geld ausgeben, das Sie ansonsten gespart hätten?
Ja, so in etwa kann ich das vorstellen. Also das ist sehr vereinfacht jetzt.
Auch ich muss es verstehen können.
Ja, genau. Also ein bisschen ist das so. Ja, ein bisschen ist das so. Also das Problem im Moment ist ja, es wird immer über Steuererhöhungen gesprochen, aber nie über die Abgabenbelastung. Und was ja in Deutschland sehr seltsam ist, ist, dass die Abgabenbelastung massiv hoch ist, aber Steuern ja nur ein Teil davon sind. Weil zu den Steuern ja eben die Abgaben in die Arbeitslosenversicherung, Sozialversicherung, Krankenversicherung obendrauf kommen, die sehr groß sind. Und man kann nicht immer nur über Steuern diskutieren und über Steuern reden, denn diese Abgabenquote, die steigt gar nicht so stark an mit dem Gehalt. Das gibt einen Punkt, an dem die Besserverdienenden rausfallen aus diesem Versicherungssystem und dann diese Abgaben gar nicht zahlen. Das ist ein bisschen ein Problem. Es geht gar nicht unbedingt nur um Steuern und dass man die Steuern massiv erhöht für diese Leute, sondern dass die Basis für diese sozialen Versicherungssysteme nicht breit genug ist. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Und da könnte man vielleicht sogar die Abgaben fast identisch lassen, wenn man es einfach ein bisschen anders organisiert. Ne? Also solche Lösungen wären ja kreativ, wenn es um Finanzierungsprobleme geht.
Jetzt gucken wir immer aufs Bruttoinlandsprodukt. Und leiten aus dem Bruttoinlandsprodukt ab, wie gut es uns geht. Jetzt sehe ich aber reichlich Bereiche, in denen es den Menschen überhaupt nicht gut geht. Also ich muss bloß auf den Niedriglohnsektor gucken und gleichzeitig die Wohnungsmieten mir anschauen. Wessen Wohlfahrt kann ich am Bruttoinlandsprodukt denn eigentlich wirklich ablesen?
Die Wohlfahrt des Durchschnitts.
Einer
Durchschnittsperson in diesem Land. Aber es ist natürlich richtig, dass der Durchschnitt große Ungleichheit verbirgt, die sich ändert und die durchaus problematisch ist. Und die nicht unbedingt immer in den Bewegungen des Bruttoinlandsproduktes zu sehen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn man Ungleichheit als Problem erkennt, dass man mit mehr Wirtschaftsleistung höhere Steuereinnahmen hat, zum Beispiel durch die Unternehmen, und die umverteilen könnte. Das heißt, man kann natürlich schon mit einem höheren BIP auch gegen die Ungleichheit etwas machen, aber es ist kein Automatismus.
Gäbe es eine Möglichkeit, das besser darzustellen, wie es dem Land so insgesamt geht?
Ja, es gibt ja auch, ich glaube, das ist sogar vom Bundeswirtschaftsministerium auch initiiert. Es gibt natürlich andere Indikatoren, wie zum Beispiel eben Ungleichheit, die man sich angucken kann und die man dann bewerten kann. Es gibt Studien dazu, dass Ungleichheit tatsächlich als nicht schön wahrgenommen wird von vielen Menschen. Also dass weniger Ungleichheit tatsächlich den Nutzen, nennen wir das, also die Wohlfahrt erhöhen kann ab einem bestimmten Punkt. Und es gibt auch ganz viele andere Dinge, wie Umweltqualität, zum Beispiel öffentliche Güter, also die Infrastruktur eines Landes, das, was ich quasi umsonst bekomme, was ich gar nicht im BIP sehe, ist nur zum Teil vielleicht, das, was ich gar nicht sehen kann. Gesundheitsversorgung, Lebenserwartung, alle diese Dinge tragen dazu bei, wie es uns geht. Und das wird auch versucht. Es gibt so Wohlfahrtsmaße, die versuchen, diese Sachen gegeneinander zu stellen, die auch, wenn man zum Beispiel mal weltweit vergleicht, sehr schön zeigen, dass es den Europäern eigentlich besser geht als zum Beispiel den Nordamerikanern, wenn man nicht nur das BIP anguckt, sondern eben solche Dinge mit anschaut. Und dass das deswegen durchaus wichtig ist, diese anderen Dinge mit im Blick zu haben. Trotzdem ist es so, dass wenn man diese größeren Wohlfahrtsmaße sich anschaut, die immer noch hoch korreliert sind mit dem BIP, weil man eben ja genau diese öffentlichen Güter, diese Umverteilung, um die Ungleichheit abzubauen oder auch bessere Gesundheitsversorgung für alle, die Lebenserwartung beeinflusst, aus dem BIP bezahlt, sage ich das mal. Ne? Also von daher ist der Zusammenhang zwischen wie gut geht es uns und dem BIP tatsächlich im Moment noch nicht widerlegt.
Könnte uns das passieren? Also wir gucken alle aufs BIP, aus genannten Gründen, aber wir haben eben auch festgestellt, alle haben Arbeit, obwohl wir nicht wirklich wachsen. Könnte es sein, dass uns das BIP gerade abhanden kommt als sinnvolles Maß?
Also ich glaube, es ist immer noch sinnvoll. Es sollte halt nur nicht als alleiniges Maß genutzt werden. Aber die anderen Dinge hängen davon ab, was wir mit dem BIP machen. Also wofür wir es ausgeben, zum Beispiel. Und ganz eindeutig. Und deswegen ist es kein schlechter Indikator, um zu sehen, was wir denn potenziell machen können. Ob wir es dann umsetzen, dafür ist es wichtig, diese anderen Maße sich anzuschauen. Ne? Steigt das BIP, ohne dass die Lebenserwartung steigt, haben wir nicht genug in unser Gesundheitssystem oder in unsere Umwelt, ne? Wenn das zum Beispiel investiert. Genau. Also deswegen sollte man beides anschauen, meiner Meinung nach.
Und was wir dann mit dem Geld machen, wie wir es dann umverteilen, das ist dann tatsächlich Politik und nicht mehr Ökonomie.
Ja, zum Großteil zumindest. Also Ökonomie kann helfen, denke ich, eben genau zu sagen, ja, also ihr solltet nicht planerisch tätig werden, sondern vielleicht die dezentralen Kräfte unterstützen. Leute sind sehr innovativ darin, eigene Lösungen zu finden. Und wie macht man das am besten? Ökonomie ist gut darin zu sagen, dieser Markt funktioniert vielleicht nicht so gut. Und deswegen sollte man andere Lösungen finden oder vielleicht auch regulierend eingreifen. Also zum Beispiel Wettbewerb fördern, um Inflation im Zaum zu halten, wenn Inflation dadurch entsteht, dass es nicht genug Wettbewerb gibt zum Beispiel, weil wir das gerade hatten. Oder Institutionen bereitzustellen, dass Löhne auch steigen, wenn Inflation steigt. Ne? Dass man das eben dann auch im Einkommen sieht der Menschen. Wie Gewerkschaften zum Beispiel organisieren, Betriebsräte sind Vorschrift in Deutschland. Ne? Diese ganzen Dinge gibt es ja durchaus. Es werden Mindestlöhne angepasst. Kann sich jetzt darüber streiten, ob das genug ist oder nicht. Aber es gibt diese Institutionen, ne? Und die gibt es auch, denke ich, weil Ökonomen dafür einstehen, dass es die gibt. Weil da eben Märkte vielleicht nicht so funktionieren.
Almut Baller, vielen Dank.
Danke.